Bar Podcast.
Hi, hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von The Lunova Podcast im Jahr 2022. Ich muss am Anfang immer noch überlegen, ob ich mich verquatsche gleich oder ob es wirklich 22 ist. Ja, das ist die Episode 29 und das hier wird eine ganz, ganz, ganz besondere Episode, denn diese wird sowohl bei YouTube erscheinen, natürlich dann auch bei Facebook, aber auch als Real Podcast auf meiner Podcast-Seite. Ganz besondere Episode deshalb, weil ich heute oder nachher, gleich nachdem ich das alles erklärt habe, einen Gast haben werde. Der wird mir per Video zugeschaltet und ich muss hier auf mein Skript gucken. Es ist ein ganz besonderer Gast, aber ich muss anders anfangen. Ich war schon öfter in Berlin. Jetzt sind wir schon mitten im Geschehen drin. Und wenn man in Berlin ist, dann kommt man am, ich habe auch heute zur Feier des Tages eins meiner Ramones Museum Shirts angezogen. Ich habe es schon gesagt, Ramones Museum nicht vorbei. Das besteht in Berlin schon sehr, sehr lange. Ich weiß gar nicht wann, aber das kann mir derjenige dann auch gleich erzählen. Ich war das erste Mal dort in der Nähe der Museumsinsel, war das Museum noch in der Krausnickstraße. Ich kann mich genau daran erinnern, weil ich völlig geflasht war von der Außenfassade und dem Aufhänger draußen. Ramones Museum Berlin mit dem, ich möchte sagen, Original, wie sagt man, Markise aus dem CBGBs oder nachgebildet auf jeden Fall. Und ich war völlig geflasht von der Location. Nach ein paar Jahren, ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr, nach ein paar Jahren sind sie dann umgezogen in die neue Location und auch da war ich schon zweimal und ich muss sagen, dort gibt es den allerbesten Milchkaffee der Welt, der weiten Punkwelt. Und jeder, der nach Berlin kommt, ein bisschen ein Auge für Rock'n'Roll hat und Punk, kann das Ramones Museum einfach nicht links liegen lassen. Genau, eine besondere Geschichte möchte ich noch erzählen. Das war, ich habe dort meinen Freund Tommy Mannin und seine Frau Katrin aus Finnland hingeschleppt. Und das war ein wunderschöner Tag, weil den wir dort verbracht haben mit Kaffee und dann auch ein paar Bierchen. Aber das ist eine totally different story. Genau, das Ramones Museum Berlin. Und der Betreiber, Flo Heiler, ist ein totaler Ramones-Nerd, so wie ich ein Rock'n'Roll-Nerd bin. Und der hat ein Buch veröffentlicht. Ich nenne sie die Ramones-Bibel. So sieht das Ding aus. Und komme ich gleich noch dazu. Kaufen, kaufen, kaufen an der Stelle. Flo Heiler, hier oben steht es doch mal. Und nachdem man auch mehrere andere Ramones-Bücher gelesen hat und auch so ein Rock'n'Roll-Nerd ist wie ich, so wie die beiden hier, die halte ich auch nochmal rein. Die Commando, das ist die Biografie von Johnny Ramone, dem Kommandanten der Ramones sozusagen. Aber auch hier, Hey Ho, Let's Go, The Story of the Ramones. Oder auch das Tourbuch, ich weiß nicht mehr genau, wo es liegt. Also ich habe eben mein ganzes Bücherregal durchgeguckt, aber ich habe es nicht mehr gefunden. On Tour with the Ramones oder so irgendwie heißt. Ramones heißt von Monte Emelik, dem Tourmanager. Und auch da stehen ganz, ganz tolle Geschichten drin. Aber dieses Ramones-Buch hier, das dicke von Flo Heiler, die Bibel, wie gesagt, nenne ich so, habe ich mir dann irgendwie letztes Jahr zugelegt und jetzt auch gegen Ende des letzten Jahres 2021 gelesen und bin dabei auf eine mega Geschichte gestoßen. Der Flo, jetzt kann ich es ja ausplaudern, der Flo Heiler wird gleich mein Gast sein hier im Podcast und der kann vielleicht ein bisschen mehr dazu erklären. Deswegen habe ich gedacht, ich mache dazu einen Podcast, weil das ist eine mega Geschichte für Zweibrücken und Pirmasens und so weiter. Ich wusste, dass Douglas Glenn Colvin, bekannt als Didi Ramone, der Basser, der Urbasser der Ramones, ein Besatzerkind war und in Berlin aufgewachsen ist und auch noch woanders in Helmstedt, glaube ich, in Deutschland, aber auch in Pirmasens. Und da kommen wir jetzt der Sache schon viel näher. Ich wusste, dass der kleine Kerl zum Teil in Pirmasens gewohnt hat und jetzt schlage ich die Seite 50 dieses Buchs auf. Ich halte es nochmal hoch und ich habe mir hier einen Marker reingelegt. Und da ist ein Bild drin. Zettel weg. Hier oben. Das halte ich mal hin. Ich hoffe, das ist okay so. Didi Ramone mit seiner Mama und seiner Schwester in Zweibrücken. Für alle Zweibrücker, die sich ein bisschen für Punkrock und für Musik interessieren. Mich hat es nicht unberührt gelassen. Didi Ramone war schon in Zweibrücken. Jetzt habe ich alle Welt in Bewegung gesetzt, wo dieses Foto aufgenommen ist. Und es ist in der Fruchtmarktstraße aufgenommen. Hier hinten sieht man noch eine Ecke, ein Stück von der Bäckerei Wamprecht in Zweibrücken. Und hier ist die Ecke zur Bergstraße, wo heute dieser Whisky-Shop drin ist. Aber vielleicht kann uns dazu mehr ein Mann erzählen, der, wo er dieses Foto überhaupt her hat, möchte ich mal wissen. Das sind so Fragen, die ich ihm gleich stellen werde. Und zwar 10 oder 11, 12 Stück an der Zahl. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen, je nachdem, wie das Interview wird. Drum schalte ich jetzt mal rüber zu dem Punk, dem Ramones-Nerd nach Berlin. Flo Heiler. Hallo Flo, wie geht's dir? Und ich hoffe, du hast Bock auf dieses Interview. Die erste Frage stelle ich dir dann gleich nach dem ersten Hallo sagen zu meinen Hörern. In diesem Sinne, hallo Flo nach Berlin.
Hi Lars, viele liebe Grüße nicht aus Berlin, sondern aus Argentinien. Hier bin ich zurzeit im Urlaub und natürlich verbinde ich meine kleine Reise unter anderem nach Buenos Aires auch mit dem Besuch der ein oder anderen Sehenswürdigkeit im Ramones-Kontext. Hier bin ich gerade an den Iguazu-Wasserfällen. Das sind die größten Wasserfälle Südamerikas. Es regnet heute Abend, ansonsten ist das Wetter immer Bombe. Und ich freue mich natürlich auf viele tolle Fragen deinerseits. Es ist tatsächlich so, dass ich schon durch deine Einleitung extrem geflasht bin, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wusste, dass das Didi Ramone-Foto aus zwei Brücken stammt. Ich habe diese Kinderfotos von Didi Ramones Schwester Beverly. Die hat sie mir eines Tages mal mit ins Ramones Museum gebracht oder ich habe sie in Florida getroffen und habe die Fotos da bekommen. Und auf der Rückseite dieser Kinderfotos, die sie mir überreicht hat, da stehen auch immer die Leute, die halt auf dem Foto zu sehen sind und die Orte drauf. In diesem Fall bin ich mir aber nicht so sicher, ob tatsächlich zwei Brücken auf der Rückseite des Fotos steht oder irgendwas anderes. Ich weiß nur, dass Didi Ramone immer gesagt hat, dass er im Zuge seiner Kindheit, die er unter anderem in Deutschland verbracht hat, nicht nur in Berlin gewohnt hat und in München, sondern auch in Pirmasens. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob er Pirmasens meinte oder zwei Brücken. Das ist ja nicht so weit voneinander entfernt, also ich bin mir da nicht so sicher. Wer mehr Informationen hat, wo Didi Ramone bei euch in der Gegend gewohnt hat, darf mir die gerne mal mitteilen. Ich freue mich auf die Fragen. Wie gesagt, noch eine Info, weil die im Intro deinerseits gefehlt hat. Das Ramones Museum gibt es seit 2005. Und es gibt es seit 2020 nicht mehr. Zumindest vorübergehend, bis diese Pandemie vorbei ist und es wieder Sinn macht für uns, den Laden wieder aufzumachen und Leute zu begrüßen, so wie wir das vorher getan haben, und Konzerte zu veranstalten und überhaupt mit anderen Punks rumzuhängen, weil das ist ja zurzeit nicht so leicht. Also von daher, wir hören uns, Lars, und bis gleich. Tschüss.
Oh, Argentinien statt Berlin. Da war ich wohl schlecht informiert oder schlecht recherchiert, aber ist auch nicht so schlimm, liegt ja auch gerade um die Ecke. Auf jeden Fall wird es gleich ganz witzig, wenn ich dir die Fragen stelle und du mir dann von dem einen Ort oder von dem anderen Ort die Antwort lieferst, dann wird das sozusagen ein Ramones Rock'n'Roll Roadtrip von dir und du kannst so ein bisschen auch was von der Landschaft zeigen, so wie die Wasserfälle da eben. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Urlaub und eine tolle weitere Reise noch und hoffe auf die tollen Videos bzw. die Antworten, die du mir dann zurückschickst. Genau, jetzt kommen wir zur ersten Frage. Doch nein, noch nicht die erste Frage, denn ich habe noch was vorbereitet. Denn hier blende ich jetzt nochmal das Originalbild ein aus deinem Buch Didi Ramone in zwei Brücken, beziehungsweise du warst dir ja nicht so sicher, aber ich habe mir die Mühe gemacht, und das kommt jetzt gleich hierher, heute Mittag an die Originalstelle zu fahren, wo der Hintergrund genau der gleiche ist. Das heißt, auf der einen Seite sieht man diese Ecke, das ist der heutige so ein Whisky-Shop ist da drin. Ich gucke mal hier durch die Bilder so durch. Das ist so der Whisky-Shop drin und nebendran, die Kulisse ist die genau gleich und ich bin mir 100% sicher, dass das Bild in zwei Brücken aufgenommen wurde. Aber jetzt in echt, die erste Frage für dich, nachdem wir das mit dem Foto ja geklärt haben. Ich weiß ja aus deinem Buch, dass du ein riesen Ramones-Fan bist und die Fast Four, wie man die Ramones auch nennt, so einige Male live gesehen hast und da ja auch dein Abi böse gelitten hat, möchte ich mal an der Stelle sagen. Beschreib doch mal das Gefühl oder dein Gefühl als Ramones-Fan, wenn man von der Band oder von Johnny oder von CJ später immer öfter als der, sag ich mal, der Crazy German erkannt wurde, der uns hier hinterherreist Und wie das denn für dich war, als du sogar über das Ramones-Ende hinaus noch mehr oder weniger in engem Kontakt mit den Musikern standest oder zum Teil immer noch stehst. Wie geht's dir damit oder wie hast du das erlebt? Das mit dem Abi wollen wir ja gar nicht wissen. Aber wie war das alles für dich, als die Ramones dich immer mehr als der crazy German Fan erlebt haben? Erzähl doch mal.
Ja, Tag Lars. Da sind wir wieder, wa? Ich bin jetzt hier in der Lobby meines Hotels vor dem Wickelraum. Hier bin ich sehr oft, weil ich bin ja auf Reisen mit meiner Familie und meine Tochter ist gerade ein Jahr alt. Das heißt, da werden sehr viele Windeln gerade gewechselt. Vielen Dank nochmal für deine Frage. Eine sehr gute Frage. Wie haben die Ramones uns als Fans, mich als Fan wahrgenommen? Und wie war das, als sie dann irgendwann wussten, wer man ist? Ich muss da ein bisschen weiter ausholen, weil ich bin ja ziemlich spät dazugekommen. Also Anfang der 90er, 92 war das rum. Da waren die Ramones ja schon sehr lange dabei. Und es gab natürlich auch einen großen Kreis an Ramones-Fans aus aller Welt. Er geht auch gerade wickeln. Es gab ja einen großen Kreis von Ramones-Fans aus aller Welt. Da waren zum einen die Leute aus Italien, der aktivste Ramones-Fanclub in Europa. Dann gab es Leute aus England, das waren immer so wechselnde Gruppierungen. Mal war der eine dabei oder die andere oder dann auch wieder nicht. Und dann gab es uns Deutsche. Da war federführend oder die Speerspitze des deutschen Fanclubs Jörg Büscher, der vergangenes Jahr leider verstorben ist, gemeinsam mit Christian Pemsel aus Düsseldorf kamen beide. Und da gab es noch jemanden, den Thorsten aus Oberhausen, Marc auch aus Düsseldorf und Peter aus Anrüchte im Sauerland. Und irgendwann ich. Und ich habe den Anschluss gefunden zu den Leuten, in dem, wenn man halt viel unterwegs ist und sich viele Ramones-Konzerte anguckt, dann scannt man automatisch irgendwie so die anderen ab und man hat sich dann halt so erst so ein bisschen argwöhnisch beäugt und später dann unterhalten, um dann festzustellen, dass man vielleicht gemeinsam unterwegs sein sollte und sich die Konzerte angucken. Und das haben wir dann auch gemacht, vor allem der Peter aus Anrüchte und ich. Wir haben viele gemeinsame Reisen unternommen. Und früher oder später war es dann tatsächlich so, dass durch diese stete Präsenz, ja, und das immer den immer der Band auf den Sack gehen, beziehungsweise versuchen nicht auf den Sack zu gehen, nämlich irgendwie so dezent im Hintergrund zu bleiben, aber trotzdem irgendwie so ein gewisses so eine gewisse Aufmerksamkeit trotzdem abzubekommen. Und das ist uns gelungen, Peter und mir. Wir waren an einigen Orten, wo kein anderer Fan war oder sehr wenig andere. Das waren meistens Konzertorte, wo man die Band drei- oder viermal am Stück sehen konnte. Ich erinnere mich an eine Reise nach Griechenland. 1994 war das. Da waren wir eine Woche und wir haben die Ramones jeden Tag gesehen und haben uns mit denen dann im Hotel verabredet und haben uns mit denen die Stadt angeguckt. Und danach wurde es dann so, dass sie uns auch erkannt haben und auch beim Namen kannten. Und dann, wenn ein Konzert war oder die Band in der Stadt ist, dann hieß so, wo sollen wir heute Abend hingehen, wo kann man was essen gehen und so weiter. Und dann führte das schon zur Situation, dass man nachmittags mit Johnny Ramone durch Bonn gelaufen ist, auf der Suche nach einem Restaurant, wo man Mittag essen kann und dann nachher beim Schnitzelessen mit ihm saß, irgendwo in Bonn. Und das waren so ganz gute Momente, die einem dann auch gezeigt haben, dass die Ramones natürlich auf der einen Seite diese unnahbare, magische Band waren, die man so angehimmelt hat und auf der anderen Seite total nette, höfliche, zuvorkommende und immer an dem Wohl der Fans interessierten Typen kennengelernt hat. Also Johnny Ramone hat jeden Tag gefragt, wie es uns geht, ob unsere Eltern wissen, wo wir sind, ob wir auf das Konzert morgen kommen. Und ob wir genug Geld haben, um dahin zu fahren und so weiter. Also der war ein sehr fürsorglicher Typ. Und nicht zuletzt ist das auch der Grund, glaube ich, warum viele Fans bis heute so loyal sind. Das nämlich die Band, uns so behandelt hat wie jeden anderen auch. Und es da überhaupt gar keinerlei Berührungsängste gab oder irgendwelche Starallüren, sondern ganz im Gegenteil. Ich meine, man darf nicht vergessen, Johnny Ramone hat sogar seinen Fans Karten geschrieben zu Weihnachten. Wenn der jemanden okay fand oder so, oder aus Zufall seine Adresse hatte, oder man hat ihm selber vorher einen Brief geschrieben, das war ja so in den 90er Jahren, dass man Briefe schrieb. Und dann hat er auch geantwortet oder er hat dann halt auch an Weihnachten eine Grußkarte geschickt, immer mit irgendwelchen kitschigen Elvis- oder Weihnachtsbaum-Motiven. Und da stand dann drin, fröhlich Weihnachten, Johnny Ramone. Und für einen Fan aus Deutschland oder aus Helmstedt, wie ich damals, war das natürlich ein großes Ereignis, dass das eigene Idol halt so eine Weihnachtskarte schickt. Und das reckt mich ihm bis heute hoch an. Ich glaube, dass es das Ramones Museum nicht gäbe, wenn die Ramones und insbesondere Johnny Ramone nicht so loyal oder so toll gewesen wären zu ihren Fans. Und jetzt dieser Typ zu sein, der dann, keine Ahnung, den die Ramones kannten oder so, das war damals natürlich noch ein bisschen holprig. Ich konnte ja nicht jedes Konzert sehen, sondern man hat halt so stichpunktartig dann so Reisen geplant und dann hat sich die Band auch eigentlich immer gefreut, wenn sie einen gesehen haben. Auf der anderen Seite war es halt auch so, wenn du nach Amerika gefahren bist, um dir die Ramones.
Ups, da gab es jetzt technische Probleme, ist aber auch kein Wunder, wenn man zwischen Deutschland und der anderen Seite der Welt, naja, nicht der ganz der anderen Seite, die wären Australien, aber darüber ist ja auch nicht gerade um die Ecke, wenn man da eine Connection herstellt und das klappt nicht so, kann ich dem Flo aber sagen, wärst mal besser in Berlin geblieben. Nun denn, jetzt ist er da drüben. Ich mache einfach weiter mit der nächsten Frage, die da lautet, nachdem die Ramones im August 96 ihr letztes Konzert gespielt haben in der üblichen Fast-Forward-Manier, dass sogar Lemmy Kilmister, Gott hab ihn selig, seine großen Probleme hatte, seinen Bass umzuschnallen und dann schnell ans Mikro zu gehen, um seinen ultimativen Tribute Ramones mit den Ramones zu spielen. Wie ging es dann für dich weiter? Bist du in ein Loch gefallen oder was war da? Genau, mal gucken, wo er sich jetzt rumtreibt, der Flo. Was und wie ging es dann mit dir weiter, 96, nachdem die Ramones sich aufgelöst haben?
Also zunächst, ich war beim allerletzten Ramones-Konzert in Los Angeles. Das war für Ramones-Fans eine herbe Enttäuschung, meiner Meinung nach, weil all die Sachen, für die Ramones bekannt sind, die Lichtshow, das Backdrop, diese Magie und diese Spannung im Publikum, die es gibt, bevor die Band auf die Bühne kommt, die gab es an diesem Abend überhaupt nicht. Es war alles eine Inszenierung für ein Video, was dann nach dem letzten Konzert rauskommen sollte. Es gab Regisseure, es gab Kameras, überall war es taghell erleuchtet. Es gab keinen Backdrop, also es war halt eigentlich überhaupt nicht so wie eine normale Ramones-Show. Von den Songs dann allerdings schon, mit ein paar dem Abend oder dem Anlass geschuldeten Änderungen, weil die Ramones sich halt diverse Freunde und Gäste eingeladen hatten für dieses letzte Konzert, um sie da musikalisch und gesanglich zu unterstützen. Unter anderem war Lemmy dabei von Motorhead, langjähriger Freund der Ramones. Eddie Vedder hat das allerletzte Lied der Ramones, das sie jemals live gespielt haben, mitgesungen, Anywhere You Want It. Das ist ein Cover von Journey, glaube ich. Und auch dabei waren Lars und Tim von Rancid, die gemeinsam mit den Ramones schon auf der vorigen Lollapalooza-Tour gespielt haben und sich da offensichtlich sehr gut verstanden haben und angefreundet haben. Auch dabei waren Ben und Chris Cornell von Soundgarden. Chris hat nicht gesungen, sondern nur die Ansagen gemacht oder eine Ansage in diesem Fall. Ben hat, glaube ich, ein Lied mitgespielt und Didi Ramone war dabei. Das war natürlich ein großes Highlight für viele Ramones-Fans. Allerdings hat er das ausgewählte Lied, was er spielen oder beziehungsweise singen sollte, Love Kills, komplett verhunzt und deswegen war das schon ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber wir waren natürlich froh, an diesem letzten Abend dabei gewesen zu sein. Es gab eine Aftershow-Party in einem Hotel und danach war Feierabend. Danach ging für uns das Leben normal weiter. Ich war Student in Berlin und habe weiter studiert und keine Ahnung, was die anderen gemacht haben. Die sind dann wahrscheinlich ihren Jobs nachgegangen, also die anderen Ramones-Fans, und haben ja ihr Leben weitergelebt. Und das war jetzt auch gar nicht so schlimm oder außergewöhnlich, dass es die Ramones nicht mehr gab und wir deswegen nicht mehr auf Tour gehen konnten. weil es gab ja dann dieses Phänomen namens Internet, das aufkam, und deswegen waren plötzlich die Ramones wieder präsenter als je zuvor. Man hat dann halt über diverse Suchmaschinen Fotos und Memorabilia gesehen, die man vorher nie zu Gesicht bekommen hat, und das war natürlich dann fantastisch. Und ich glaube, das war auch dann die Grundlage, dass ich dann halt über später 1998, glaube ich, bin ich auf eBay gestoßen. Da gab es dann diverse Memorabilia-Artikel, die ich gekauft habe für wenig Geld. Es gab damals, glaube ich, die Fotofunktion bei eBay noch nicht. Und deswegen hat man einfach blind gekauft. Also da hat ein Amerikaner oder eine amerikanische Hausfrau ein Angebot reingestellt und hat gesagt, ich habe ein altes T-Shirt von meinem Mann, das verkaufe ich hier für $5. Das hat er in den 70er Jahren mal auf dem Ramones-Konzert gekauft. Ich habe das dann gekauft und hatte 2 Wochen später dann dieses T-Shirt in der Post. Und so ist meine Sammlung dann gewachsen. Ich habe darüber hinaus mit den Bandmitgliedern Kontakt gehalten nach Auflösung der Band und habe auch noch ein paar ganz gute Sachen abstauben können. Weil nachdem sich die Ramones aufgelöst haben, hat sich niemand mehr für die interessiert. Also das ist nicht das Phänomen gewesen wie heute, dass das sofort diese Kultband war, sondern das war halt dann, die waren halt weg, und das hat auch niemanden groß interessiert, außer halt so ein paar Fans. Und entsprechend günstig und umfangreich war dann halt die Möglichkeiten, da Artikel von denen zu kaufen. Und das war so die Basis, gemeinsam mit den Sachen, die ich halt über die Jahre gesammelt hatte, für das Ramones Museum. Und die Geschichte, warum es das Ramones Museum gibt, ist eine ganz andere.
So, genau, Flo, du hast ja jetzt schon angekündigt. Jetzt kommt die Frage, die du wahrscheinlich schon 1000 Mal beantwortet hast. Wie ging es denn eigentlich los mit dem Ramones Museum? Und ich weiß, du bist ja so nerdy, dass du es geschafft hast, ein Möbelstück, du kannst ja mal erzählen, wie es dazu kam, bei dir im Museum oder zu Hause dir zu ergattern, was eine ganz besondere Geschichte ist. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und wie es überhaupt mit dem Ramones Museum losging. An der Stelle kann ich auch sagen, die nächsten Videoschnipsel, die kommen jetzt aus Lima, weil er die nächsten Fragen, weil wir die dann schnell, ganz schnell über Video aus Lima beantwortet haben. Mal schauen, wie das wird. Aber die Frage, wie ging's los und was ist mit dem Möbelstück?
Hallo Lars, ich bin's wieder, der Flo, diesmal immer noch aus Lima. Eine sehr schöne Stadt, kann ich nur empfehlen, eine Reise nach Peru. Die Leute hier sind extrem entspannt, sehr kinderfreundlich, was ich als Familienvater sehr zu schätzen weiß. Die haben auch kein Problem damit, wenn man kein Spanisch kann, dann verständigt man sich halt auf Händisch. Das geht auch ganz gut. Von daher, liebe Grüße aus Lima nach Deutschland. Und Lars war so schlau, mir eine Frage zu stellen, in der es darum geht, wo ich den ganzen Plunder herbekommen habe, den ich im Ramones Museum ausstelle und ausgestellt habe. Und nochmal als Anknüpfpunkt für die vorige Frage, vielleicht, warum es überhaupt ein Ramones Museum gibt. Das war kein Masterplan oder irgendein, oder ich habe mir was groß bei gedacht. Das war mehr so aus der Not geboren. Ich habe damals mit meiner damaligen Freundin zusammen eine Wohnung gehabt und die hat dann gesagt, das ist hier ein bisschen klaustrophobisch mit den ganzen Postern an der Wand. Vielleicht könnte man das mal ein bisschen auflockern und mal ein Foto von uns dazwischen machen. Und das habe ich verstanden und fand das eine sehr schlaue Bemerkung von ihr und habe dann einem Freund von mir, dem Erik Weiß, ein fantastischer Fotograf, dessen Bilder ihr alle kennt, gesagt, wenn er, weil der auch in Kreuzberg gewohnt hat, wenn er irgendwas sieht von einem Laden, der leer steht, dann soll er mir Bescheid sagen. Ihr dürft nicht vergessen, das war so 2004 rum, da war Berlin leer. Ja, da konntest du dir 5 Wohnungen aussuchen für 100 Mark im Monat und die Läden haben auch nicht mehr gekostet. Deswegen kam ich auf die Idee. Also es hat für mich Sinn ergeben, dass ich gesagt habe, okay, das lässt sich irgendwie finanzieren. Und wenn ich es halt irgendwie aus eigener Tasche zahle, ist auch egal. Also ich muss damit ja nichts verdienen. Ich habe ja nur Bock, irgendwie mit anderen Punks rumzuhängen und Bier zu saufen und über die Ramones zu quatschen. Und das ist mir dann gelungen, weil Erik Weiß tatsächlich sowas gefunden hat wie ein Laden. Das war das Souterrain einer WG, die von einer Band bewohnt wurde, und zwar die Band Elke, die es mittlerweile nicht mehr gibt, aus dem Emsland. Und die hat in Kreuzberg im ersten Stock gewohnt und dann hatten die ihren Partykeller unten drunter, da konnte man durch eine Tür von außen rein. Und die haben gesagt, ja, kannst ja hier rum aufhängen, dein Scheiß. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann gab es das erste Ramones-Museum, 2 Jahre, 2005 bis 2007. Und dann sind wir rausgentrifiziert worden von einem Seifenladen. Und dann hat das Ramones-Museum kurz pausiert und 2008 haben wir neu aufgemacht in Berlin-Mitte. Das war dann schon ein bisschen professioneller, so mit Café und sowas und Veranstaltungen. Und da, nachdem das dann halt da manifestiert war, habe ich auch konkret versucht, da habe ich konkret versucht, gezielt Lücken zu schließen in meiner Sammlung. Und dann habe ich natürlich mich bei eBay orientiert. Da gab es dann Möglichkeiten. Später sind Auktionen dazugekommen in diversen großen Auktionshäusern. Und da habe ich auch noch ein paar Sachen gekauft. Es kamen Sachen dazu aus dem Fundus von Mitarbeitern der Band oder von den Bandmitgliedern selbst. Und so ist die Sammlung gewachsen und gewachsen. Und es gibt ein paar Exponate, die sind vielleicht außergewöhnlich. Also Lars hat angesprochen. Es gibt diesen Wohnzimmerschrank von Joey Ramone, der wurde versteigert von seinem Bruder. Der hat 2015 oder 2014 einen ganz großen Sack voll Gegenständen von seinem Bruder verauktioniert, weil er Platz brauchte oder Geld. Und ich habe dann, weil das alles so teuer war, beim Auktionshaus danach angerufen und gefragt, was es denn noch gibt, was sich nicht verkauft hat. Und da war unter anderem der Wohnzimmerschrank dabei, für den ich $500 gezahlt habe und dann nach Amerika gefahren bin, nach New York, und mir einen U-Haul, diesen Umzugstruck, gemietet habe und diesen Wohnzimmerschrank aus dem Lager des Bruders befreit habe. Und dann habe ich den zum JFK, zum Flughafen gefahren, und dann haben die Bediensteten mich da komisch angeguckt und gefragt, warum willst du denn den Müll hier nach Deutschland schiffen? Da habe ich gesagt, ja, ist Familienkram und so, ist wichtig. Und dann war das richtig teuer, also so richtig teuer. Aber dafür habe ich jetzt Joey Ramones Wohnzimmerschrank und finde das immer noch ganz cool.
Das ist wirklich eine geile Geschichte und ich kann mir vorstellen, dass das ein paar Dublonen gekostet hat, die du da auf den Tisch legen musstet. Aber jetzt gehen wir ans Eingemachte, Flo. Was sind für dich so die schönsten Momente im Ramones Museum? Sind es die Konzerte, sind es die Gäste? Was ist das, was dich am meisten an deinem eigenen Museum flasht? Oder was ist so der Spirit des Museums? Was sind so deine Highlights des Museums?
Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Das Ramones Museum hat geschlossen, weil das 2005 als Spaß gegründete Ding mittlerweile tatsächlich eine Dimension angenommen hatte, die man als Einzelkämpfer nur unschwer oder ziemlich, die nicht so leicht ist zu stemmen. Ich hatte 12 Mitarbeiter, einige davon festangestellt, einen riesigen Kostenapparat, und natürlich war das sehr zeitintensiv und natürlich hat sich daran nichts geändert, dass das Ramones Museum immer noch ein Hobby von mir war und ist. Also es ist nichts, was ich jemals beruflich gemacht habe und was ich auch beruflich machen wollen würde, weil für mich wäre sonst der Spaßfaktor irgendwann komplett verloren gegangen, wenn man sich die ganze Zeit nur mit Ämtern, Behörden und dem Steuerberater auseinandersetzen muss. Aber in der Dimension, in der das Ramones Museum war, habe ich mich da oft drin befunden, und das war für mich auch total okay, weil halt auch die schönen Momente so zahlreich und fantastisch waren, dass das für mich total ein okayer Deal war, zu sagen, okay, ich habe den ganzen Klotz am Bein mit diesem Laden, auf der anderen Seite kann ich halt mit coolen Leuten rumhängen und so. Und das war für mich ein okayer Deal, aber als wir gemerkt haben, mit dem Virus kommen wir hier nicht mehr auf unsere schwarze Null, da habe ich gesagt, okay, Break, sofort Pause, wir machen weiter, wenn der Spuk vorbei ist, und haben dann hoffentlich auch noch genug Geld, um uns eine neue, schönere Location zu suchen als die schöne Location, die wir zuvor hatten. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Ich glaube, eins der schönsten Sachen für mich im Ramones Museum war tatsächlich das Kuratieren der Ausstellung. Also Es kamen ja ständig neue Exponate dazu und die galt es nun irgendwo einzubauen in diese tatsächlich Rahmen an Rahmen genagelte Galerie. Und dann musste ich halt umbauen und Gedanken und Zeit investieren und Material, um zu überlegen, wie kriege ich das jetzt so choreografiert, dass es immer noch Sinn macht. Gerade was größere Gegenstände anging, wenn ich ein Instrument bekommen habe oder ein Verstärker oder ein Kleidungsstück, das musste ja irgendwo präsent präsentiert werden und deswegen musste ich halt andere Sachen dann halt umarrangieren und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da nächtelang im Ramons Museum gebastelt und das waren immer die schönsten Momente für mich mit Bier und meinem Akkuschrauber. Das vermisse ich sehr. Was ich noch mehr vermisse, ist, dass ich da, egal zu welcher Tageszeit ich reinkam, immer Freunde getroffen habe, nämlich die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Das waren meine Mitarbeiter, die über Jahre, teilweise sogar über Jahrzehnte mit mir zusammen waren und die ich jeden Tag gesehen habe. Und das war mein sozialer Anker. Das war neben der Familie und dem Beruf das, wo ich halt meine Leute getroffen habe. Und wo es immer was zu erzählen und zu lachen gab. Und das gibt es nicht mehr. Und das ist, glaube ich, für alle, die in dieser Pandemie an sozialen Kontakten eingebüßt haben, und das gilt ja für uns alle, das Schlimmste. Und wenn man dann noch so ein sozialer Mensch ist und vielleicht sogar in so einer sozialen Community zu Hause, wie wir als Punks, dann ist das wirklich Folter. Also nicht mit seinesgleichen rumhängen zu können. Und das gilt natürlich fürs Ramons Museum, aber auch für tausend andere Konzerte. Alles das, was es nicht mehr gibt, alles das, was wir lieben und wofür wir gelebt haben, gibt es nicht. Und das ist das, was für mich im Ramons Museum immer am schönsten war. Reinzukommen, meine Leute zu haben und darüber hinaus Leute, die ich nicht kenne und mit denen ich sofort was gemeinsam hatte, weil die waren im Ramons Museum und es gab sofort einen Punkt, an dem man sich sofort verstanden hat und über den man sich ausgetauscht hat. Musik, Länder, Reisen, gemeinsame Bekannte, was es da so alles gibt. Also es war halt ein riesiger Pool an Informationen und Geschichten, aus dem ich halt mich ernährt habe. Und das fehlt mir krass. Richtig krass.
Ja, das kann ich durchaus verstehen. Trotzdem eine Frage mal in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung. Hast du je von offizieller Seite der Stadt Berlin mal ein Danke oder in irgendeiner Form eine Würdigung erhalten? Denn schließlich ist das Ramons Museum, ob du nun willst oder nicht, ein Anlaufpunkt für Punk, für Rock, für Rockbegeisterte, für Fans aus der ganzen Welt. Gab es da jemals ein Danke oder ein Ja? Wir würdigen das in irgendeiner Form?
Na, da gibt es ein klares Nein. Das ist jetzt gar nicht schlimm oder blöd, dass mich da niemand unterstützt hat. Ich habe das absichtlich nicht forciert oder gewollt. Ich glaube, es gibt bestimmt Möglichkeiten oder Töpfe, an denen man sich irgendwie bedienen kann, wenn man auf sowas Bock hat. Ich hatte da nie Bock, mit irgendwelchen Behörden mich auseinanderzusetzen, weil ich weiß, dass sie niemals verstehen würden, was ich mache. Also das reicht ja, wenn man einen Laden aufmacht, ja, und man muss zum Bauamt oder man muss zum Gewerbeamt oder zum Gesundheitsamt. Und dann sitzt man denen gegenüber und dann erzählt man denen, ja, ich will so einen Laden aufmachen für Punks, wo wir rumhängen können und Bier saufen und geile Poster angucken. Dann denken die, ich gehöre in die Klapse. Also die verstehen nicht, warum man sowas macht. Die verstehen nicht, warum man was aufbaut, weil man denkt, es tut der Gemeinschaft gut oder einem selbst oder dem Community-Gedanken. Die denken natürlich, ah, wieso machst du das? Du willst ja damit Geld verdienen. Ich so, nö, ehrlich gesagt, will ich damit gar kein Geld verdienen. Ich will das einfach nur machen und es wäre cool, wenn du hier deinen Stempel reinhaust, damit ich das machen kann. Mit meinen Jungs rumhängen und Mädchen oder was auch immer. Deswegen habe ich nie mehr Bürokratie ertragen als nötig. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendein Konzept zu schreiben für jemanden, der es ohnehin nicht versteht, um da ein paar Euro abzugreifen. Wofür? Entweder der Laden läuft und ich kann ihn finanzieren oder nicht. Und wenn er nicht läuft, dann mache ich ihn wieder zu. Das war immer mein Gedanke. Ich möchte aber noch eine Sache loswerden. Es ist nicht nur so, dass ich nie um Unterstützung gefragt hätte oder so. Es ist sogar so, dass meiner Meinung nach alles das, was so selbstständig aufgebaut wird von so Typen wie mir, ja, also dass Leute wie ich, die sagen, ich habe hier Bock, einfach was zu machen, ohne Geld damit zu verdienen, ich mache das nur, weil ich es cool finde. Ich habe in der Pandemie gemerkt, in diesem einen Jahr, in dem wir geöffnet hatten, während das Virus grassierte und mit all den Ansagen aus der Politik und all den Ansagen von den Behörden, dass wir die Letzten in der Reihe sind, die es zu unterstützen gilt. Wir sind hundertfach gemaßregelt, beobachtet, weiß ich nicht, hintergangen will ich gar nicht sagen worden, aber wir hatten mit so vielen Auflagen und mit so vielen Strafen für Sachen, für die wir nichts konnten oder von denen wir nichts wussten. Man hat uns Strafen auferlegt in einer Zeit, in der wir nicht nur nichts verdient haben, sondern wirklich ums Überleben gekämpft haben, ohne zu wissen, ob und wie es weitergehen soll. Da kam das Ordnungsamt und hat gesagt, ja, hier stehen 4 Stühle vor der Tür, das kostet 400 Euro Strafe. Und dann hat gesagt, ja, aber Ramona Popp hat gestern im Radio gesagt, Leute, wenn ihr 4 Stühle habt, dann stellt die einfach nach draußen in die Parkplätze, weil ihr dürft ja niemanden drinnen bedienen, also müsst ihr die Leute draußen bedienen. Also stellt eure Stühle auf die Straße, alles cool. Eine Minute später kam das Ordnungsamt und meinte, 400 Euro. Und da habe ich mir gedacht, nee, da ist eine Unwucht drin, das funktioniert so nicht. Also, Behörden.
Ja, das ist in der Tat ein Riesenproblem. Deswegen haben viele Kulturschaffende oder Kneipen oder ich selbst als Musiker bekomme es ja hautnah mit. Da ging es auf und ab, da gab es Ordnungsgelder oder sind ermahnt worden oder ja, ich will gar nicht groß drüber reden. Wir sind beim Ramones Museum, aber wir Rocker oder ihr Kneipenbetreiber, da wird oder wurde oder wird in der Pandemie nach wie vor gelitten. Aber zurück zum Museum. Wie ist das? Lassen sich lebende Ramones oder noch lebende Ramones oder ehemalige oder leider verstorbene Ramones, Verwandte oder Tanten, Onkel der Original-Ramones bei dir blicken? Wie passiert sowas? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Frage nach Lima. Erzähl mal, Flo. Jetzt und hier. Los geht's.
Lars hat gefragt nach Ramones-Mitgliedern, ob und wer davon schon im Ramones-Museum war. Ich habe vorher kurz beantwortet, dass es tatsächlich manchmal die Momente gibt, wo man zu Hause sitzt oder auf Arbeit und es kommt ein Anruf aus dem Laden, wo es heißt, hier steht gerade so ein Typ, der sagt, er ist irgendwie der Bruder von Joey oder die Mutter von Didi ist hier gerade, was mache ich denn da jetzt? Und dann sage ich, okay, gib denen Kaffee, ich komme. Da muss ich da halt schnell hinfahren, weil natürlich möchte ich diese Person treffen. Und es gibt aber auch unzählige Leute, die ich verpasst habe. Und das ärgert mich natürlich maßlos, wenn ich im Nachhinein davon erfahre, dass der oder diejenige im Laden waren und vielleicht wurden die nicht erkannt oder man hat mir nicht mitgeteilt, dass die da sind. Da ärgere ich mich. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Damals gab es noch einen Sender namens Tape TV. Das war so ein Internet-Musiksender. Und die hatten ein Format, da hat eine Band live gespielt und nach einem Song musste dann der Sänger oder wer auch immer dann halt von der Bühne und eine Frage beantworten. Und dann, nachdem er die Frage beantwortet war, hatte, durfte er wieder zurück auf die Bühne und den nächsten Song singen. Und ich fand das schlimm. Also es kam überhaupt kein Flow. Alle waren die ganze Zeit so, oh. Ja, also die Zuschauer und die Band, die hatten Bock jetzt ein Konzert zu spielen, aber mussten halt jedes Mal wieder runter von der Bühne und da diese Unterbrechung. Und da waren die Hives zu Gast aus Schweden. Und dann war eine der Fragen von den Moderatoren irgendwie, wie lange die Hives denn jetzt überhaupt noch weitermachen wollen. Und dann hat Pelle Almqvist, der Sänger, gesagt, ja, wisst ihr was, wir waren heute im Ramones Museum und die Ramones haben 22 Jahre durchgehalten, da haben wir noch 3 und bis dahin machen wir weiter. Und ich so, ihr wart im Ramones Museum? Moment. Habe ich angerufen, wir hatten noch offen. Bis 22 Uhr und meine Mitarbeiterin meinte so, Ich habe sie gefragt, ob heute die Hives da waren und ob sie das mitbekommen hat. Vielleicht hat sie ein Foto geknipst, wäre ganz schön für unsere Ahnengalerie. Und vielleicht durfte die Band, weil bei uns durften alle Bands und überhaupt alle auf so einer Wand unterschreiben. Und dann habe ich sie gefragt, ob die denn unterschrieben hätten. Und dann meinte sie so, Hives nie gehört. Und da habe ich mich ein bisschen gegrämt. Da habe ich gedacht, irgendwie so, fuck, da wäre ich gern da gewesen, aber gut. Die habe ich verpasst. Ansonsten mit den meisten Leuten habe ich mich verabredet. Noch eine kurze Anekdote, die vielleicht irgendwie ganz geil ist für so Leute, die auch Bock haben auf Stars und so. Wir hatten ja den ein oder anderen auch sehr berühmten Musiker zu Gast, ja, also ich weiß nicht, Ärzte, Tote Hosen und sowas. Aus deutscher Sicht, die waren alle mehrmals da. Campino hat sich gerne mal ein Konzert angeguckt bei uns von Frank Turner, auch zwei. Und alles dufte Typen, mega lustige Tage und so, also möchte ich nicht missen, die Erinnerungen daran, aber es gab mal einen Moment, da war ich verabredet, und zwar mit dem ehemaligen Gitarren-Roadie der Ramones, Rick Wineman, super Typ, und der hat damals gearbeitet für Pearl Jam, und dann hatten die Pearl Jam haben in Berlin gespielt, und er meinte dann, hier, ich bin in Berlin und so, lass mal rumhängen. Da habe ich gesagt, okay. Und dann kam der halt vorbei und hat so einen Freund mitgebracht, der hatte so eine Basecap auf und war nicht ganz so groß gewachsen. Und der hat sich dann da hingestellt, hat gesagt, hallo, guten Tag, das Ramones-Museum, das würde ich gerne sehen. Und dann hat unser Mitarbeiter gesagt, ja, das kostet 3,50 Euro und dafür kriegst du aber hier deinen Button, der hält ein Leben lang. Und so, dann meinte ich so zu meinem Freund, Mitarbeiter, das ist Eddie Vedder, der kann so rein. Und dann hat Rick Wineman quasi seinen Chef mitgebracht, ja, Eddie Vedder, den Sänger von Pearl Jam, alter Freund von Johnny Ramone, und der hatte noch einen, also Eddie Vedder hatte noch so einen Security-Typen dabei, der hat dann aufgepasst, dass nicht so viele Leute irgendwie das schnallen, dass Eddie Vedder im Ramones-Museum ist, und Eddie meinte dann, ja, ich trinke hier ein Bier, und dann hat er sich das alles angeguckt, und es war total angenehm mit dem. Und dann dachte ich so, jetzt machen sie gleich wieder die Biege. Aber irgendwie wurde es dann so lustig. Und dann noch ein Bier und noch ein Bier. Und dann war es am Schluss so, dass der Bouncer bei uns im Ramones-Museum in der Tür stand. Und die Fans, die alle über Twitter so, oh, Eddie ist im Ramones-Museum, die kamen natürlich alle. Draußen hatten wir diese Glocke an Pearl Jam-Fans, die alle in der Stadt waren für das Konzert. In der Tür hatten wir den Bouncer, der gesagt hat, sorry, geht nicht. Und ich hatte innen drin Eddie Vedder, der mir gesagt hat, pass mal auf, ich kann nicht mehr nach draußen gehen zum Rauchen, weil da sind zu viele Fans. Und dann habe ich gesagt, Eddie, mach dir keinen Kopf, rauch einfach im Ramones-Museum. Und das war der erste und einzige, na, obwohl CJ durfte auch einmal eine Zigarette rauchen, aber das war der erste und einzige, der jemals im Ramones-Museum geraucht hat. Und Eddie Vedder und Rick Wineman, die waren dann am Schluss irgendwie so 7 Stunden da und wir haben gemeinsam Rock'n'Roll High School geguckt und das war ein super Abend. Also ich habe Eddie Vedder als Fan und Freund von den Ramones kennengelernt und das war der beste Abend.
So, Flo, die letzte Frage, bevor du dann nachher noch die famous last words sprechen darfst. Die Frage geht so, was denkst du, wird das Ramones-Museum nach der Pandemiepause, ist ja eigentlich Quatsch, ich habe die ganzen Fragen aufgeschrieben, aber kann sie ja auch so formulieren. Wird das Ramones-Museum nach der Pandemie bestehen bleiben können und auch im Hinblick auf, gibt es überhaupt noch genug Rock, Punk und ja, Hardcore-Freunde, die sich das Ramones-Museum angucken? Oder was denkst du über die Jugend? Ist mehr Hip-Hop die Kultur von heute? Oder was denkst du? Was hast du für Gefühle über das Ramones-Museum? Wird es bestehen bleiben? Mal abgesehen ganz von mir, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, dann trinken wir beide, du und ich, auf jeden Fall ein Bier zusammen und können dann mal plaudern. Aber wird das Ramones-Museum weiter bestehen bleiben? Was denkst du?
Es geht hier darum, ob und inwiefern Punk überhaupt noch eine Rolle spielt in Zukunft. Und ich habe gerade gestern oder vor 2-3 Tagen, als ich mal wieder im Fitnessraum vor mich hin gefaulenzt habe, ein Interview geguckt, das Ingo Schmoll geführt hat mit Campino. Und auch der wird die Frage gefragt, wie finden wir das eigentlich, dass die Kids heutzutage überhaupt gar keinen Punk mehr hören, sondern nur noch Hip-Hop und dass Rockmusik auf dem absteigenden Ast ist. Und Campino hat gesagt, dass das so ist, wie es ist und das muss man akzeptieren und ändern wirst du es nicht können. Und das sehe ich ein bisschen ähnlich. Also ich habe keine Ahnung, ob und inwiefern es möglich wäre, daran was zu drehen. Also es gibt ja durchaus junge Punk-Bands, die auch so ein jüngeres Publikum ansprechen, so Machine Gun Kelly oder sowas, so ein tätowierter Typ mit Gitarre, der dann halt mit Travis Barker von Blink-182 so Pop-Punk-Lieder macht. Und ich glaube, das gefällt auch einigen. Aber natürlich ist so die Basis so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, das ist mehr eine gesellschaftliche Frage, als dass es jetzt eine rein musikalische Frage ist. Also vielleicht sind die Kids auch einfach heute anders unterwegs und finden andere Sachen gut oder rebellieren auf eine andere Art und Weise als wir damals. Also wenn die heute Hip-Hop zu Hause hören, kann ich mir vorstellen, ist das wahrscheinlich noch für die Eltern ein größerer Störfaktor, als wenn da jemand Damenwahl auflegt und jemand das Wort Scheiße singt. Das interessiert heute niemanden mehr. In den 80er, 90er Jahren konntest du damit vielleicht noch ein bisschen schocken. Das geht natürlich heute nicht mehr. Aber es ist, wie es ist. Und ich habe aber auch gemerkt, dass im Ramones Museum, also es waren immer ungefähr gleich viele Leute da, Jahr für Jahr, Monat für Monat. Aber an den Gesprächen, die ich mitgeschnitten habe von den Leuten, die am Laden vorbeigingen, und Berlin ist ja eine sehr junge Stadt, da habe ich schon mitgekriegt, dass die jüngere Generation mit dem Namen Ramones überhaupt nichts mehr anfangen kann. Also da gab es dann meistens einen, der den anderen erklären musste, was das ist, und danach, nachdem er das erklärt hatte, haben alle gelacht. Also die Ramones und Punk waren absolut nicht das Gebot der Stunde. Ob sie das jemals wieder werden oder die Musik das jemals wieder wird, wage ich zu bezweifeln. Und um das Thema abzuschließen, ich ärgere mich auch manchmal ein bisschen darüber, dass zum Beispiel Bands, die das Potenzial hätten, tatsächlich auch in größerem Umfang noch Leute irgendwie abzuholen, dass sie das so ein bisschen, dass sie das so verpuffen lassen. Also ich habe mich ein bisschen geärgert über das letzte Album von zum Beispiel Green Day, eine Band, die ich tatsächlich sehr schätze und in den frühen 90er Jahren kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Ich war als Musikjournalist vor 3 Jahren oder wann das Album erschien, gar nicht mehr tätig, aber mein ehemaliger Chefredakteur vom Visions Magazin hat mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, nochmal Green Day zu interviewen für das Magazin. Da habe ich gesagt, ja klar, so. Die habe ich schon 1000 Mal interviewt, habe ich Bock. Da bin ich nach Madrid geflogen und dann ist das heute so, dass man für 20 Minuten in den Raum gesetzt wird, oder 25 Minuten in dem Fall, das war ein ziemlich kurzes Album, um die Platte da zu hören und dann nachher 10 Minuten mit der Band zu reden. Und das war ein unangenehmer Ausflug und eine unangenehme Platte. Und ich habe mir gedacht, das war kurz bevor in Amerika gewählt wurde oder sagen ein Jahr davor oder so. Und ich dachte, okay, jetzt ist die Zeit für American Idiot 2. Ja? Damals haben sie versucht, George W. Bush irgendwie aus dem Amt zu kegeln. Es hat nicht funktioniert. Jetzt muss man, wenn man eine Band ist, die halt eine ähnliche Agenda verfolgt wie Green Day, auch ein Statement raushauen. Und was ist? Die haben eine Dance-Platte gemacht. Ja? Und dann dachte ich mir so, okay, dann vergiss es einfach. Also dann ist es um Punk auch einfach mies bestellt, wenn selbst die Leute, die halt irgendwie noch die Möglichkeit hätten, ein bisschen was zu bewegen, also musikalisch oder gesellschaftlich, selbst wenn die irgendwie resignieren, dann was soll das noch? Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es andere Genres gibt, Hardcore zum Beispiel. Hardcore ist eine extrem vitale und gesunde und aktive Szene und da gibt es auch Konzerte, wo es halt noch richtig zur Sache geht und so, und vielleicht ist das jetzt gerade so die Musik der Stunde, wenn es um Punk oder härtere Musik angeht, und hoffentlich kommen dann auch irgendwann so die 3 Akkorde zurück. Aber ob und wann das ist, keine Ahnung.
Flo, vielen tausend Dank, dass du aus deinem Urlaub aus Südamerika mir hier Rede und Antwort gestanden hast. War manchmal ein bisschen kompliziert mit der Hin- und Herschalterei und auch Tonprobleme gab es ja einmal. Egal, hat wunderbar geklappt am Ende. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und hoffe, dass wir uns dann auch mal live sehen. Wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, werde ich kurz vorher bei dir durchklingeln. Und an der Stelle auch nochmal Werbung machen für das Buch Flo Heiler, Ramones Buch. Hier sieht es, wo steht es? 1000 Bilder drin. Und ich könnte jede Seite aufschlagen. Es ist ein Mörderbuch. Flo Heiler, Ramones, eine Lebensgeschichte. Erschienen bei Random House, glaube ich. Random House, Heine, Hardcore.de kann man es bestellen, aber man findet es natürlich auch bei Amazon. Und möchte euch nochmal ganz, ganz herzlich ans Herz legen. Flo, du hast die letzten Worte und außerdem ziehe ich jetzt mal die Brille aus, weil es mich normalerweise nur ohne Brille zu sehen gibt. Aber ich bin halt ein alter Sack und dann braucht man zum Lesen und Vorlesen auch manchmal eine Brille. Viele Grüße nach Lima, nach Berlin und sonst wo da draußen. Ich hoffe, der Podcast hat euch einigermaßen gefallen. Den gibt es jetzt oder gab es hier auf YouTube und natürlich auch auf Facebook zu sehen. Aber wie immer bei The Lunova Podcast. Und jetzt nochmal Flo in Lima. Ciao.
So, vielen herzlichen Dank nochmal, Lars, für deine tollen Fragen und für die Möglichkeit für mich auch da nochmal ein bisschen drüber nachzudenken und mir ein paar Gedanken zu machen und vielleicht auch mal mein Herz auszuschütten, was natürlich aufgrund der Pandemie in den letzten Wochen und Monaten nicht so möglich war. Man hat einfach nicht mehr so viel sozialen Austausch und auch nicht die Möglichkeit, Sachen mal ein bisschen intensiver zu thematisieren oder zu besprechen oder sich mal mit jemandem zusammenzusetzen, um einfach mal zu sagen, hey, mir geht's gerade so und so. Deswegen war das für mich ganz schön. Vielen herzlichen Dank dafür, für die Möglichkeit. Und natürlich sehe ich zu, dass das Ramonsmuseum, sobald es geht, wieder zurückkommt, damit ich auch ja, wieder an dem oder an das anknüpfen kann, wo wir aufgehört haben. Ja, und ich freue mich auf jeden Einzelnen, den ich dann da wieder zu Gesicht bekomme. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt neugierig, seid nett zu euren Kindern und wo es geht, versucht ein bisschen rauszukommen aus diesem Blob, der da über der Gesellschaft hängt. Mir tut so eine Reise hier sehr gut, die anderen zu sehen, wie die anderen Länder damit umgehen. Nämlich genauso wie Deutschland, extrem vorsichtig. Überall Maskenpflicht, überall Hygiene, überall Abstand. Überall haben die Leute keinen Bock mehr auf den Scheiß, aber müssen da gemeinsam durch. Und man lernt hier auch, was für Privilegien wir haben in Deutschland im Gegensatz zu den Leuten, die hier von der Pandemie betroffen sind. Hier gibt es keine Staatshilfen. Hier gibt es keine Anlaufstellen, wo man sich mal eben testen lassen kann, ohne dass es irgendwas kostet. Also man sollte auch vielleicht in solchen Momenten, so beschissen sie sind, zu schätzen wissen, wo man lebt oder wo ihr lebt. Und wichtig ist auch, das Gespräch zu suchen mit den Leuten und unsere Aufgabe als Gesellschaft weiter wahrzunehmen und zu sagen, okay, wir sind vielleicht nicht alle einer Meinung, aber wir sind alle, sitzen alle im gleichen Boot. Und da müssen wir also irgendwie gemeinsam durch. Und da ist die einzige Möglichkeit, dass man miteinander redet. Alles andere führt nur zu Stress. Und wer will den schon haben? Von daher, tschüssi.